Deutschlandfunk, Information und Musik.
König werden, das kann man nicht in einem herkömmlichen Ausbildungsberuf und dann mit einem Industrie- und Handelskammerabschluss beenden. Es ist eine lebenslange Aufgabe, zu der dann vielleicht für einen Prinzen, sagen wir, doch etwas mehr zählt als schreiben, eine Zeitung lesen und ein Pferd besteigen können, wie es Umberto I. seinem Sohn gesagt haben soll. Im Zuge der Säkularisierung und der Transformation von Macht in Recht im liberalen Verfassungsstaat ist unser heutiges Interesse an Dynastien, an Königshäusern eher begrenzt, aufs Menschliche, aufs Zeremonielle, aufs Traditionelle beschränkt. Aber es hat dann doch etwas mehr noch zu bieten. Mit der Hinrichtung Ludwig XVI. 1793 hatte das Ancien Regime und die Thronfolger fortan schlichte Karten. Die metaphysische Begründung von Thronfolgern war zu Ende. Frank Lorenz Müller ist Professor für Neuere Geschichte am St. Andrews in Schottland und er hat gerade ein Buch vorgelegt über Thronfolger, über die Macht und Zukunft der Monarchie im 19. Jahrhundert. Und ihn habe ich gefragt, durch das 19. Jahrhundert zog sich eine breite monarchische Ader, schreiben Sie, die diese Ära prägte. Welche Energie speiste denn diese monarchische Ader?
Also zunächst mal kann man einfach konstatieren, dass das 19. Jahrhundert im europäischen Rahmen monarchisch bleibt. Das heißt, wir haben 1914 nur ganz wenige republikanische Inseln in einem monarchischen Meer. Da gibt es Frankreich und die Schweiz, da gibt es San Marino und seit kurzem auch Portugal. Aber der Rest des Kontinents ist komplett monarchisch geblieben. Das heißt also, diese Ader ist offensichtlich und es gibt auch kein Land, das sich im 19. Jahrhundert neu gegründet hat in Europa, das diese Neugründung als Republik unternommen hat. Das sind alles Monarchien geworden. Und das speist sich zum einen natürlich aus den langen Traditionen, die die Menschen mit monarchischen Ordnungen verbunden haben. Aber das Überleben erklärt sich daraus, dass es die Monarchie verstanden hat, diesen Veränderungen nicht nur reaktionär und nicht nur abwehrend, sondern eben auch flexibel und sich immer wieder anpassend zu begegnen. Sodass am Ende des 19. Jahrhunderts in diesen modernen Staaten und Gesellschaften, die sich entwickelt haben, also nicht nur Hambacher Fest, sondern am Ende des Zeitraums natürlich auch der Film und das Radio und die Röntgenapparate, also die Hochmoderne war angekommen und trotzdem waren überall noch Monarchen am Ruder, zumindest offiziell am Ruder. Und dass sie das geschafft haben, erklärt sich daraus, dass sie auf Bedürfnisse ihrer Gesellschaften, ihrer Bevölkerung reagieren konnten und ihre eigene Rolle so umgestaltet haben, dass bis zum Ende des Ersten Weltkriegs zumindest in Europa keine breite Front gegen die Monarchie aufgebaut worden war.
Frank Lorenz Müller, Sie haben gerade was Wichtiges gesagt. Im 19. Jahrhundert gibt es so zwei Modernisierungsschübe, sage ich mal. Der eine ist das sich entfaltende Bürgertum, das, was man vielleicht individuelle Freiheit oder individuelle Moderne nennen könnte. Das andere sind die technischen Neuerungen. Sie haben es angedeutet, Telefon, Fotografie, drahtlose Telegrafie, also die Voraussetzung von Radio, Röntgenfotografie, Motorisierung haben Sie auch genannt. Wie kann sich trotz zunehmenden Privilegienabbaus und zunehmender Freiheitswünsche dennoch das Dynastische halten?
Also zum einen dadurch, dass es eben die Möglichkeiten aufnimmt, die diese Modernisierung, auch die technische Modernisierung, bietet. Das heißt, wir haben Monarchen, wir haben Prinzen, wir haben dynastische Verbände, die auf einmal über die Fotografie, über das bewegte Bild, mithilfe von Zügen oder auch von Automobilen präsent werden, sichtbar werden.
Das ganze Kaisermanöver wird fotografiert von Anschütz und solchen Leuten, ne?
Ganz genau. Also die Kaiserrede wird eben erstens vor Ort aufgeführt, aber dann über die Zeitung und später dann auch über die Tonaufnahme transferiert, sodass der Kaiser, der König, der Kronprinz, aber auch die Geburt eines jungen Prinzen oder die Hochzeit eines Kronprinzenpaares auf einmal überall präsent ist. Und es gibt dieses, wie ich finde, ganz bewegende Phänomen, dass in Familienalben, in fotografischen Familienalben im 19. Jahrhundert, neben den Bildern der eigenen Familie, eben auch Bilder des Herrscherhauses oder berühmter Persönlichkeiten eingeordnet werden, so als gehörten sie zum Familienverband dazu.
Welche Kräfte stehen sich da gegenüber? Sie haben es eingangs beschrieben, da sind einmal die Thronfolger als Repräsentanten einer alten Erbfolge, auch eines bis dahin noch metaphysisch begründeten, überweltlich begründeten, geradezu gottgewollten Erbes. Und dann sind da die neuen republikanischen Kräfte. Entfaltet sich das genau in dieser Mitte zwischen barocker Tradition und Republikanismus?
Zunächst mal muss man sagen, dass Republikanismus als aktive Antimonarchie über weite Teile des 19. Jahrhunderts ja gar nicht so stark ist. Also die Liberalen beispielsweise sind ganz überwiegend eben keine Gegner des Monarchischen, sondern sie wollen im Verbund mit dem monarchischen Staat, dem sich modernisierenden monarchischen Staat, ihre Ideen von einer Zukunft durchsetzen. Diejenigen, die aktiv die Republik als Abschaffung der Monarchie, als Überwindung einer Königsherrschaft wollen, sind in fast im gesamten 19. Jahrhundert eine kleine radikale Minderheit. Das hält sich sogar ins frühe 20. Jahrhundert hinein, als wir am Ende des Ersten Weltkriegs beispielsweise im Kaiserreich selbst unter den Mehrheitssozialdemokraten noch Befürworter der konstitutionellen Monarchie finden. Das heißt, die Frage ist für viele nicht so sehr, inwieweit Monarchenherrschaft mit Partizipationsansprüchen und Freiheitswünschen des Volkes vereinbart oder nicht vereinbart werden kann, sondern wie man diese Institution in den Dienst eines Fortschritts stellt, den sich irgendwie alle unterordnen wollen. Dass das die Monarchen in vielen Fällen nicht bereitwillig und freudig, sondern als Zugeständnis an die Kräfte der Zeit getan haben, steht aber außer Frage. Das sind keine guten Demokraten geworden oder häufig auch keine modern denkenden Menschen, aber Menschen, die in einer Institution verankert waren, die es geschafft hat, sich an diese Situation anzupassen und dann auch Lösungen zu finden, die am Ende, wie Friedrich Naumann gesagt hat, mehrheitsfähig waren. Monarchen brauchen Mehrheiten. Und im 19. Jahrhundert ist es halt zunehmend so, dass Könige nicht mehr gefürchtet werden, weil sie eben nicht mehr ohne irgendwelche Begrenzung ihrer Macht brutal gegen das Volk vorgehen konnten und wollten. Und wenn sie nicht mehr gefürchtet werden, dann konnten sie auch nicht mehr gehasst werden, sondern sie müssten versuchen, irgendwie geliebt zu werden. Und das heißt, wir haben dann einen Vorgang, wie Königshäuser, monarchische Gestalten, häufig eben auch die Thronfolger, versuchen im Volk Beliebtheit für sich aufzubauen, sanft anzukommen.
Ja, das, auch das habe ich bei Ihnen gelernt, dass ich beispielsweise der Hohenzollernprinz der sozialen Frage etwa widmet und dadurch Sensibilität für die Bevölkerung zeigt. Also Prinzen werden jetzt, auch das wichtig bei Ihnen, werden jetzt anders erzogen. Sie werden öffentlich erzogen. Sie besuchen öffentliche Gymnasien. Was tun Sie? Sie verbürgerlichen einerseits, aber militarisieren andererseits?
Wobei auch da eben nicht unbedingt ein Widerspruch besteht zwischen bürgerlich und militärisch. Denn viele Vertreter des Bürgertums wollten sich natürlich auch als tüchtige Soldaten, als fähige Offiziere, als Vertreter eines militärisch auftretenden Nationalstaats sehen.
Unterm Strich, Herr Müller, was macht die dann doch bleibende Attraktivität der Dynastien und der Königshäuser aus? Ist es die Tatsache, dass es sowas wie personale Kontinuität uns vorgaukelt, vielleicht ein Stück weit in einer zunehmend kontinuitätslosen Zeit?
Also das ist sicher das eine, dass in einer Zeit der ganz radikalen und rapiden Veränderung, wie sie das 19. Jahrhundert für viele Bevölkerungsgruppen eben war, ein Orientierungspunkt gibt, ein Gefühl der Stetigkeit, ein Gefühl der Berechenbarkeit der Zukunft. Sie kennen vielleicht die berühmten Lebenserinnerungen von Stefan Zweig, Die Welt von gestern, wo er aus der wilden Zerbrochenheit der Zwischenkriegszeit auf die Zeit vor 1914 zurückblickend den Kaiser Franz Josef in Österreich als dieses wunderbare Symbol der Stetigkeit beschreibt, dass der Kaiser dafür steht, dass Jahr für Jahr die Welt berechenbar ist, in ruhigen Bahnen läuft, dass man seine Zukunft und sein Glück aufbauen konnte. Und für viele, die durch die Veränderung der Modernisierung verschreckt oder heimatlos geworden sind, bieten Dynastien und bieten solche langen Traditionsverbände natürlich genau diese Art von Heimatgefühl und Kontinuität. Aber es kommt auch noch etwas anderes hinzu. Nämlich, dass die in einem Medienzeitalter die Dynastien natürlich Unterhaltungswert boten, dass sie auf höchster Ebene großen Pomp, Aufregung, Würde, militärischen Prunk und wie auch immer anbieten konnten, in einer Art und Weise, wie das eben Verwaltungsbeamten oder Regierungsmitgliedern so nicht fähig war. Der englische Journalist und Staatsrechtler Badgett hat mal gesagt, dass eben in der Dynastie oder in einer Monarchie Könige wenige interessante Sachen machen und die normalen Regierungen viele uninteressante Sachen. Das heißt, man fand das Interesse daran, was der Kaiser, was der Kronprinz tat. Man konnte sich etwas Interessantes, Schillerndes, Farbenfrohes ansehen und sich gleichzeitig dabei als Deutscher, als Franzose, als Italiener eben irgendwie beheimatet fühlen.